Celan wurde automatisch zu einem Art Heiligen, zu einem Art Märtyrer, der dann auch die Schuld der Deutschen auf sich genommen hat. Und die Deutschen konnten dieses Gedicht lesen und sich dann in einem ganz merkwürdigen Prozess auch ein bisschen von ihrer Schuld befreit fühlen, das Gewissen entlasten, weil sie das Gedicht ja als so schön empfinden konnten.
Willkommen zur zweiten Folge von Weiterlesen, das LCB im RBB, eine neue Serie von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn und das eben war die Stimme des Schriftstellers und Literaturkritikers Helmut Böttiger. Er hat ein neues Buch über Paul Celan geschrieben, Celans Zerrissenheit heißt es, und im März ist es bei Galliani erschienen. Eigentlich hätte Helmut Böttiger mit diesem Buch unter anderem im LCB am Wannsee auftreten sollen. In Corona-Zeiten wurde das natürlich abgesagt. Wir aber wollen weiterlesen und geben Autorinnen und Autoren eine neue Lesebühne. Im Radio und als Podcast. Also Vorhang auf, heute für Helmut Böttiger. Beileibe nicht sein erstes Buch über Celan. Seine Faszination für diesen Dichter reicht mit einer jahrzehntelangen Geschichte in dieses doppelte Jubiläumsjahr 2020. Im April vor 50 Jahren hat sich Celan in Paris das Leben genommen und im Dezember wird es 100 Jahre her sein, dass er damals noch als Paul Anschel in Czernowitz im damaligen Großrumänien geboren wurde. Sein berühmtes Gedicht Todesfuge haben wahrscheinlich die meisten von uns zumindest in der Schule gelesen. Es erschien 1952 im Gedichtband Mohn und Gedächtnis, das Jahr, in dem Paul Celan an einem Treffen der Gruppe 47 teilnahm. Und wie es ihm dort erging, das hören wir jetzt von Helmut Böttiger selbst. Er hat für uns in seiner Wohnung in Schöneberg einen Ausschnitt aus seinem Buch aufgenommen. Wir springen ins sechste Kapitel und zu Paul Celans Verhältnis zu einem der Alpha-Tierchen der deutschen Nachkriegsliteratur, zu Heinrich Böll.
Als Paul Celan bei der Gruppe 47 auftrat, fand er bei Heinrich Böll sofort Widerhall. Nach ihrer Begegnung auf der Tagung in Niendorf entspannt sich ein Briefwechsel. Und es ist unmissverständlich, was Böll im Jahr 1954 in der Kölner Rundschau aus Anlass einer Lesung Celans in einer Kölner Schule schrieb. Wir beten für die Gefallenen, für die Vermissten, für die Opfer des Krieges, aber unser abgestorbenes Gewissen bringt kein öffentliches, kein klares und eindeutig formuliertes Gebet für die ermordeten Juden zustande. Und doch müsste, wer Augen hat zu sehen, wer Ohren hat zu hören, es überall sehen, es überall hören. Und angesichts des Unterrichts in der Schule, in der Celan las, fügte Böll hinzu: Unsere Kinder wissen nicht, was vor 10 Jahren geschehen ist. Sie lernen Namen von Städten kennen, mit deren Namen sich ein fader Heroismus verbindet. Leuthen, Waterloo, Austerlitz. Aber von Auschwitz wissen unsere Kinder nichts. Und wir, die es wissen, reden und denken darüber hinweg. Böll spricht also 1954 ganz dezidiert den Namen Auschwitz aus, der erst im Laufe der 60er Jahre allmählich in die bundesdeutsche Öffentlichkeit sickert. Und er wird einige Jahre später Vorsitzender der von ihm mitbegründeten Bibliothek Germania Judaica, einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek zur Geschichte des deutschsprachigen Judentums in Köln. Böll steht dem Dichter Paul Celan sehr empathisch gegenüber. Als Celan im September 1957 den Literaturpreis des Kulturkreises im Bundesverband der deutschen Industrie in Lübeck erhält, übernachtet er auf der Rückreise bei Böll in Köln. Und es kommt zu vertraulichen Gesprächen auch über Friedrich Sieburg, der ebenfalls mit diesem Preis ausgezeichnet worden war. Sieburg, der einflussreichste Literaturkritiker dieser Zeit, hatte eine Vergangenheit im Nationalsozialismus, die Celan mittlerweile kannte. Hermann Kassack hatte ihm ein Jahr zuvor eine Rede zugeschickt, die Sieburg als deutscher Botschaftsrat in Paris gehalten hatte und die 1941 auch publiziert worden war. In ihr heißt es, dass ein Volk eines Tages zwischen der Menschheit und sich selber wählen müsse. Gemeint war eindeutig das Deutsche. Und als wesentliche Feinde wurden unter anderem der angelsächsische Kapitalismus, das Evangelium der Volksfront sowie die jüdischen, kommunistischen, freimaurerischen Kräfte genannt. Nach der Rückkehr nach Paris schreibt Celan einen Brief an Böll. Heute Morgen war ich zwar noch entschlossen, den Brief an Sieburg zu schreiben, aber jetzt, ein paar Stunden später, nach der Lektüre des Sieburgschen Vortrags, ist's nun auch damit vorbei. Denn unter anderem, wie viele Hände, die Mörderisches geschrieben und ausgeführt haben, habe ich nicht schon gedrückt? Und habe ich zum Beispiel nicht auch mit Weihrauch gesprochen, der ja, wie Sie mir sagten, noch im März 1945 ein strammes Gedicht schrieb, habe ich nicht so zu ihm gesprochen, als sei er mein natürlicher Verbündeter? Habe ich mich nicht, als mir vor ein paar Monaten Martin Heidegger seine Rede auf Hebel schickte, gefreut? Und dann, einiges, nein vieles überspringend, kann es mir bei all dem Unbeantworteten in mir selbst überhaupt gelingen, einen Ort zu finden, wo die Dinge klar umrissen für sich selbst sprechen? Was werde ich also tun? Heute, Samstag, den 14. September um 6 Uhr Abend, lautet meine Antwort und auch die meiner Frau auf diese Frage: Nichts. Nichts, weil wir überall nur neue Irrwege, neue Missverständnisse erblicken. Hier taucht bereits ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden auf. Während Böll in seiner Antwort sagt, dass sie die Sache keineswegs auf sich beruhen lassen könnten und dass er Sieburg direkt auf dessen Vergangenheit ansprechen möchte, überwiegt bei Celan anscheinend die Sinnlosigkeit solch eines Tuns. Die Frage, wie sich ein Schriftsteller in solchen Fällen positionieren sollte, beantworten Celan und Böll auf völlig verschiedene Weise. So kommt es bald auch mit Böll zu einem ungeheuerlich anmutenden Missverständnis. Celan reagierte Ende der 50er Jahre zunehmend entsetzt, wenn er mit antisemitischen Aktionen in der Bundesrepublik konfrontiert wurde. So wurde bei einer Lesung in Bonn Ende 1958 eine entsprechende Karikatur im Publikum herumgereicht. Er schickte an Böll den Bericht eines Studenten mit der Bitte, mir zu sagen, was Sie davon halten. Böll war seinerseits diversen Attacken ausgesetzt, nachdem er seinen Brief an einen jungen Katholiken bei Alfred Andersch im Stuttgarter Rundfunk gesendet hatte und ahnte deswegen nicht die ernste Gefahr, in der sich Celan psychisch befand. Er antwortete erst 4 Monate später, am 3. April 1959, mit einer knappen Karte. »Lieber Paul, Sie werden, so hoffe ich, nicht böse oder ungeduldig sein, dass ich noch nicht antwortete. Ich bin tief begraben unter einer Lawine der Resignation, aus der ich mich langsam freiwühle. Bald wird der Roman fertig sein, wird auch eine Antwort auf Ihren Brief enthalten. Erhalten Sie mir ein freundschaftliches Gedenken und wenn immer Sie Köln berühren, bitte melden Sie sich. Wir würden uns sehr freuen, Sie wieder einmal hier zu sehen. Verzeihen Sie auch die Kürze und Kartenform, bald vieles mehr.« Celan reagierte umgehend. »Ich hatte Sie um Rat gebeten, in einer Sache, die nicht nur mich, sondern, so denke ich, vorsintflutlicherweise auch Sie angeht. Und Sie, Sie werden mir, so erfahre ich nach Monaten aus Ihrer soeben eingetroffenen Karte, diese Bitte um Rat in Ihrem nächsten Roman beantworten.« Celan schloss: »Ein bitterer Brief, Sie verdienen ihn, Paul Celan.« Dieser Brief enthält eine schwierige, persönliche, psychische Dimension. Aber es kommt auch ein tiefer Gegensatz zu Böll zum Ausdruck, der über das Persönliche hinausgeht. Er steckt in Celans Verachtung engagierten Schriftstellern gegenüber. Engagement, dieses Wort hatte für Celan offenbar einen etwas anderen Zungenschlag als für Heinrich Böll. Hier zeigen sich Differenzen, die etwas mit ihrer unterschiedlichen Sozialisation zu tun haben. Celan fühlte sich zwar selbst als Linker, auch in seiner in jedem Wort genau bedachten Büchnerpreisrede blitzte das in der Nennung der Anarchisten auf. Und als er Gisela Dischner im Zug traf und sie ein schwarzes Kostüm anhatte, sagte er charmant: »Wie hübsch, Sie tragen die Farben der Anarchie.« Doch sein Selbstgefühl als Linker, zum Beispiel auch sein begeistertes, osteuropäisch rauschhaftes Singen russischer Revolutionslieder, unterschied sich grundlegend von dem Prozess, den eine sich zögernd findende Linke in der Bundesrepublik durchlief. Celans kulturell definierte, abseits einer bürgerlichen Demokratie entstandenen kommunistischen Neigungen hatten ihren Ursprung in einer Jugend in der Diaspora. Utopische Ideale und hohe Dichtung gingen dabei ineinander über. In Bezug auf Böll ist auf jeden Fall klar, dass Celan mit einer Diskussion über Demokratie, wie dieser sie führte, wenig verband. Böll laborierte an praktischen Überlegungen, wie man sich zur Sozialdemokratie stellen sollte, und prangerte mit großem persönlichen Einsatz das katholische und politische Establishment der Adenauer-Ära an. Dieses Engagement Bölls hatte für Celan in allererster Linie aber viele Berührungen mit dem, was er als die Haltung der Zeitungsleser ablehnte.
Das war Helmut Böttiger mit einem Auszug aus seinem neuen Buch Celans Zerrissenheit, ein jüdischer Dichter und der deutsche Geist. Ein Buch, in dem Helmut Böttiger einen neuen Blick wagt, denn das Bild, das man sich von Paul Celan macht, sei oft von Missverständnissen und falschen Vorstellungen geprägt. Darüber habe ich mit Helmut Böttiger gesprochen. Ich saß im gut desinfizierten Studio hier im Haus des Rundfunks und Helmut Böttiger in seiner Wohnung in Berlin-Schöneberg. Hallo Herr Böttiger, schöne Grüße nach Schöneberg. Wohin haben Sie sich denn jetzt für diese Aufnahme in Ihrer Wohnung zurückgezogen?
Ach, in ein kleines Zimmer, in die Kammer, weil man mir gesagt hat, es soll irgendwie doch schalldicht sein und so ein Vorhang und ein Teppich dämpft ein bisschen.
Ja, das ist natürlich in diesen Zeiten besser als gar nichts. Und es tut mir leid, ich muss jetzt mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich das tun soll oder nicht. Aber ich muss es sagen, es gibt einen seltsamen Zufall, wenn wir über Paul Celan reden, den ich nicht verschweigen möchte. Denn diese Pandemie, die uns alle im Moment in Atem hält und eins der schönsten Gedichte von Paul Celans tragen irrwitzigerweise denselben Namen, Corona. Hand aufs Herz, Herr Böttiger, Sie als leidenschaftlicher Paul Celan-Forscher und Leser, haben Sie, als Sie das erste Mal den Namen Corona hörten, zuerst an Paul Celans Gedicht gedacht?
Ja, ich erinnere mich natürlich noch sehr genau, als ich das zum ersten Mal mit 17 Jahren in einer Buchhandlung gelesen habe. Wir lieben einander wie Mond und Gedächtnis, wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Das hat mich vollkommen elektrisiert und das bleibt auch so unbeschadet von neueren Zuschreibungen. Das Gedicht bleibt unabhängig von allen Assoziationen außerhalb.
Ja, vielleicht ist das wirklich ein Moment, ohne dabei zynisch sein zu wollen, um diesem Wort Corona an dieser Stelle einmal ganz kurz den Beiklang des Schreckens zu nehmen. Denn abgesehen von Städten namens Corona oder der Biersorte oder der Automarke oder der Band gibt es eben dieses grandiose Gedicht von Paul Celan, Corona, ein sehr sinnliches Gedicht, geschrieben auf dem Höhepunkt seiner Liebe zu Ingeborg Bachmann. Und in diesem Gedicht gibt es auch diese tolle Zeile, Helmut Böttiger, wir sagen uns Dunkles. Und so haben Sie auch eins Ihrer anderen Celan-Bücher genannt, in dem es um die Liebe geht zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Eine Liebe, die von Zerrissenheit geprägt war, nicht die einzige in Celans Leben. Und Celans Zerrissenheit heißt jetzt auch Ihr neues Buch. Welche Zerrissenheit haben Sie sich jetzt aber hier in Ihrem neuen Celan-Buch vorgenommen?
Ja, das hatte seinen Ausgangspunkt. Ich dachte, ich hätte über Celan alles schon gesagt. Aber dann habe ich die Autobiografie des Germanistikprofessors Gerhard Neumann gelesen. Und da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass da in der gesamten Rezeption von Celan ein ganz interessanter Punkt besteht, dem Celan nicht gewachsen war. Er hat nämlich sich sehr orientiert an der deutschen Hochkultur, an der Lyrik der Wiener Jahrhundertwende, Rilke, Stefan George. Er hat die Philosophie von Heidegger, vor allem den Dichtungsbegriff von Heidegger, sehr bewundert und es war im Grunde sein Dichtungsbegriff. Und durch den Massenmord der Nazis an den Juden wurde das plötzlich anders. Also die deutsche Muttersprache von Celan bekam plötzlich eine ganz andere Konnotation und plötzlich ist dieser deutsche Geist und seine jüdische Identität ein Widerspruch, was für ihn so nicht denkbar gewesen ist in der Jugend.
Und die ersten Sätze Ihres Buches, Helmut Böttiger, lauten, Paul Celan war ein Dichter und kein Heiliger. Er ist eines der besten Beispiele dafür, wie sehr sich die öffentliche Vorstellung einer Person von ihrer realen Biografie lösen kann. Wo lag denn genau diese Diskrepanz zwischen der Biografie und der Wahrnehmung?
Ja, man wusste lange Zeit von den biografischen Umständen von Celan gar nichts und man kannte die Todesfuge, das ist das berühmte Gedicht und die Todesfuge wurde gelesen als das Gedicht über den Massenmord der Nazis an den Juden, als das Gedicht über Auschwitz. Und Celan wurde automatisch zu einem Art Heiligen, zu einem Art Märtyrer, der dann auch die Schuld der Deutschen auf sich genommen hat. Und die Deutschen konnten dieses Gedicht lesen und sich dann in einem ganz merkwürdigen Prozess auch ein bisschen von ihrer Schuld befreit fühlen, das Gewissen entlasten, weil sie das Gedicht ja als so schön empfinden konnten. Und Celan selbst hat wenige Jahre später schon gesagt, dieses Gedicht sei lesebuchreif gedroschen worden und er hat es nicht mehr öffentlich vorgelesen. Und gegen diese Zuschreibung als jüdischer Märtyrer, als einen, vor dem man kniet, dem hat er sich eigentlich immer zu entziehen versucht und seine biografischen Umstände sind zum Teil auch ganz andere. Er war ein sehr sinnlicher Mensch, er hatte einen Zug zum Rauschhaften, er hat russische Revolutionslieder gesungen und diese biografische Person Celan ist ein großer Unterschied zu dieser Sakralisierung, die nach seinem Tod in der Literaturwissenschaft und auch in vielen Teilen der Rezeption eingetreten ist.
In Ihrem Buch steht unter anderem der Satz, der Dichter nahm das Leid der Menschheit in sich auf und erlöste sie dadurch. Einer der Sätze, die von der Lektüre nachhallen. Man merkt natürlich die große Faszination, die Leidenschaft, mit der Sie über diesen Dichter geschrieben haben. Aber dennoch hat man nicht das Gefühl, dass das eine blinde Liebe ist, die Sie mit Paul Celan verbindet. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Paul Celan beschreiben?
Ja, ich weiß noch genau, damals, Anfang der 70er Jahre, Würzburg war die nächstliegende Großstadt. Da sind wir in so eine alternative Buchhandlung und haben alles gelesen, was es da so gab. Und es war natürlich die große Zeit der Quarthefte vom Wagenbach Verlag. Wir lasen Erich Fried, wir lasen Wolf Biermann. Das haben wir alles verstanden. Dann gab es da auch so Bände von der Edition Zurkamp, unter anderem ausgewählte Gedichte von Paul Celan. Ich habe das aufgeblättert. Und ich hatte das Gefühl, das verstehe ich nicht. Erich Fried habe ich sofort verstanden. Ich wusste bei Paul Celan, da ist etwas, das ich unbedingt verstehen will. Und dieses produktive Unverständnis, das war, glaube ich, schon eine ganz zentrale Angelegenheit für mich.
Hat sich denn das verändert im Laufe der Jahrzehnte? Denn Sie haben ja wirklich schon mehrere Bücher über Paul Celan geschrieben. Ist es dabei geblieben, ein produktives Unverständnis? Oder würden Sie heute sagen, Sie verstehen ihn inzwischen besser?
Ja, ich habe tatsächlich 3 Bücher über Celan geschrieben, in jedem Jahrzehnt eines. Und dass ich das jetzt noch einmal gemacht habe, liegt eben an dieser Erkenntnis, dass Celan zerrissen war zwischen dieser deutschen Hochkultur und seiner jüdischen Identität. Und Celan ist das beeindruckendste Beispiel dafür, wie die deutsche Hochkultur sich im Laufe des 20. Jahrhunderts verändern musste.
Darüber schreibt Helmut Böttiger in seinem neuen Roman Celans Zerrissenheit. Jetzt sitzen Sie ja, Helmut Böttiger, wie wir alle in diesen Zeiten wahrscheinlich auch sehr viel zu Hause an Ihrem Schreibtisch, anstatt mit Ihrem Buch auf Lesereise zu gehen. Hat sich Ihr Alltag sehr verändert? Verabreden Sie sich mit Freunden auf digitale Weine?
Ja, also ich hätte ein paar Veranstaltungen gehabt, Lesungen gehabt. Natürlich sitzt man jetzt zu Hause, liest, telefoniert und man kann die Zeit sehr gut nutzen, Bücher zu lesen, die man schon immer mal lesen wollte, die aber irgendwie immer der Aktualität zum Opfer fielen. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis.
Und wie steht es um das produktive Unverständnis rund um Paul Celan? Sitzen Sie schon an einem nächsten Zugang zu diesem Dichter?
Nein, ich schreibe jetzt etwas ganz anderes. Dieses Buch war eine unerwartete neue Situation, dass ich noch einmal etwas über Celan geschrieben habe, was das alles zusammenfasst, was ich bisher über ihn gemacht habe. Ich glaube, bei Celan habe ich jetzt das geschrieben, was ich schreiben wollte und was zu sagen war für mich. Jetzt kommen andere Dinge.
Na, mal abwarten. Auf jeden Fall vielen Dank, Helmut Böttiger, und viele Grüße in die Kammer, in Ihre Schöneberger Wohnung. Alles Gute Ihnen. Dankeschön.
Ja, Grüße zurück ins Studio des RBB.
Und wir steigen noch einmal ein in Celans Zerrissenheit, in dem Helmut Böttiger unter anderem nachzeichnet, warum Celan gegen Ende seines Lebens eine Außenseiterposition im Literaturbetrieb einnahm. Celan wehrte sich dagegen, als Schöngeist verstanden zu werden, doch ein großer Konflikt lag unter anderem darin, dass seine Dichtung oft mit den gängigen Mitteln der Gedichtanalyse interpretiert wurde. Zum Beispiel vom Literaturwissenschaftler Gerhard Neumann, als es um Celans Gedicht »Tod Nauberg« ging, ein Gedicht, in dem Celan über seinen Besuch in Martin Heideggers Hütte im Schwarzwald geschrieben hat.
Neumanns Beschäftigung mit Celans Todtnauberg-Gedicht ist offenkundig von der Zurückweisung seines frühen Aufsatzes durch Celan ausgelöst. Darin liegt der Grund für seine Fehlleistungen. Neumann geht von der Szene im Auto aus, in der er vorkommt, und sieht sich als Zeitzeuge angesprochen. Das führt zum Kern seiner Ausführungen. Dem Zeugen wird die Rolle des Schuldigen geradezu in einem Akt der Überwachung und Erpressung aufgebürdet, wie Neumann formuliert. Überhaupt sei Celans poetische Kommunikationsstrategie generell darauf ausgerichtet, dem Kommunikationspartner als dem Schuldigen das Geständnis, die Äußerung dieser Schuld abzupressen. Das geht, mit Verlaub, über Martin Walzers Rede von der Moralkeule Auschwitz noch hinaus. Es ist in der Sprache eines allseits bewunderten, wichtigen deutschen Literaturwissenschaftlers, von dem man derlei nicht geahnt hätte, ungewöhnlich prägnant und in seinem spezifischen Verdrängungsaufwand sehr beredt. Er will, als ein vertriebener Deutscher, der sich selbst als Opfer der Geschichte fühlt, durch einen Juden nicht an irgendeine Art von Schuld erinnert werden. Celan ist ihm lästig, er geht ihm auf die Nerven. Hier wird deutlich, worin die Isolation Celans im deutschen kulturellen Milieu bestand. Das Desinteresse für die Entwicklung seiner Ästhetik bei jenen, die ihn für sich beanspruchten und für einen konservativen Wertekosmos standen, traf zusammen mit einer Distanz zu den zunehmend tagespolitisch engagierten Schriftstellerkollegen. Abseits aller Spekulationen über den Charakter seiner psychischen Erkrankung ist zu erkennen, dass Celan im bundesdeutschen Literaturbetrieb gegen Ende seines Lebens immer mehr eine isolierte Außenseiterposition einnahm. Es ist auffällig, wie stark seine Lyrik im akademischen Umfeld Martin Heideggers rezipiert wurde, wie sie aber gleichzeitig im mittlerweile von der Gruppe 47 dominierten Tagesgeschäft eher als Randphänomen galt. Diese Koinzidenz ist bezeichnend. Seit seinem Auftritt bei der Gruppe 47 wurde Celan lange von Teilen der kritischen Öffentlichkeit unterstützt. Im Lauf der 60er Jahre mehrten sich dann allerdings die Stimmen, die ihn für eine immer noch sehr wirkmächtige Traditionslinie aus dem Stefan-George-Kreis vereinnahmten und seinen hohen Ton, seine Suche nach den Wurzeln der Sprache in einem kulturkonservativen Sinne interpretierten, ohne auf die politischen und historischen Implikationen einzugehen. Celan blieb den literarischen Strömungen in Deutschland im Vorfeld der 68er-Bewegung fremd. Der Literaturkritiker Peter Hamm erinnerte sich einmal an den Kritikerempfang des Surkamp-Verlegers Siegfried Unzelt auf der Buchmesse im Jahr 1968. Celan habe allein auf der Treppe zum Garten gesessen, niemand habe mit ihm gesprochen. Celan sah sich zwischen den Stühlen, zwischen den Zeitungslesern und jenen deutschen Dämonen, die seine Gedichte in ihrem Sinne missverstanden, die ihm aber wenigstens scheinbar huldigten. So kam er unter die Deutschen. Erschreckend ist die Kluft zwischen solchen Erinnerungen aus dem Schüstmilieu des akademischen Bürgertums und den Exegese-Ritualen an den Universitäten nach Celans Tod. Vielleicht gibt es da aber auch einen Zusammenhang. Celan selbst hat einmal der Wissenschaftlerin Dietlind Meinecke gegenüber formuliert, wie er gern gesehen werden möchte. Das könnte auch heute ein Fingerzeig sein. Ein im Prozess des Schreibens sich verdeutlichendes Ich, das kein lyrisches Ich ist. Es trinkt gelegentlich Kaffee.
Ein kaffeetrinkender Paul Celan aus Fleisch und Blut, der nicht fehlinterpretiert werden wollte, das ist ein Bild, das in meinem Kopf zurückbleibt, nach der Lektüre von Helmut Böttigers Buch Celans Zerrissenheit. Unseren Kaffee trinken wir im Moment alle zu Hause. Auch die Lektorin und Übersetzerin Beatrice Fassbender, die Helmut Böttiger und sein Celan-Buch im LCB hätte moderieren sollen. Von ihr hören wir zum Schluss nochmal, was ihr an diesem Buch besonders gefallen hat. Aufgenommen hat Beatrice Fassbender ihre Einschätzung in ihrer Berliner Wohnung, wie sie mir verraten hat, im Kleiderschrank.
Helmut Böttiger ist bei Paul Celan voll in seinem Element. Ich habe letztes Jahr im November das Vergnügen gehabt, ihn bei einer Veranstaltung in Bad Mergentheim moderieren zu dürfen. Da ging es auch um Celan, noch nicht um dieses Buch, sondern um Celan am Meer, eins seiner anderen Bücher über den Dichter. Und da hat er die Geschichte erzählt, wie er überhaupt zu Paul Celan gefunden hat. Und das ist wirklich sehr schön, dass er ihn als Jugendlicher in einer Buchhandlung in Würzburg entdeckt hat. Ein Gedichtband, den hat er aufgeschlagen und war sofort verliebt. Weiß ich nicht, ob das das richtige Wort wäre, aber er war sofort fasziniert. Paul Celan hat bei Helmut Böttiger ganz offensichtlich eine Seite angeschlagen, hat ihn tief berührt, denn er hat sich damit immer wieder beschäftigt. Und er hat auch sich mit einem anderen Thema beschäftigt, das ist der Literaturbetrieb der deutschen Nachkriegszeit. Er hat ja ein Buch über die Gruppe 47 geschrieben und in diesem Buch jetzt führt er diese beiden Themen zusammen. Celan hatte ein schwieriges Verhältnis mit Deutschland. Seit 1948 lebte er in Paris. Seine Familie wurde von den Nazis ermordet. Aber in Deutschland waren natürlich die Verlage und auch seine Leserschaft. Deutsch war seine Muttersprache. Und Helmut Böttiger schreibt in diesem Buch eigentlich eine Geschichte über Celan und das, was man so schön Literaturbetrieb nennt. Weniger zu den Verlagen, sondern es geht mehr um die Intellektuellen. Und zwar diejenigen, zu denen er sich hingezogen fühlte, was erstaunlicherweise Vertreter des, wie Helmut Böttiger es nennt, deutschen Geistes waren. Also Ernst Jünger beispielsweise oder Martin Heidegger. Und mit den Intellektuellen, mit den Autoren, die ihm politisch eigentlich näher standen, konnte er literarisch weniger anfangen. Also das waren beispielsweise Heinrich Böll oder Günter Grass. Was mir besonders gefallen hat an dem Buch ist, dass eingestreut, man könnte sagen, Close-Reading-Passagen einiger Gedichte sind. Da widmet sich Helmut Böttiger wirklich ganz detailliert einzelnen poetischen Texten von Paul Celan und nutzt sie auch für seine Argumentation. Es ist ein vertracktes und besonders interessantes Kapitel der Nachkriegsliteratur, über das Helmut Böttiger hier schreibt. Und er schreibt darüber sehr ruhig und mit spürbarer Sachkenntnis. Und das hat mich besonders dafür eingenommen, mit einer ganz großen Zuneigung für Paul Celan.
Die Lektorin und Übersetzerin Beatrice Fassbender über Helmut Böttigers neues Buch über Paul Celan. Celans Zerrissenheit ist im Galliani Verlag erschienen, hat 208 Seiten und kostet 20 Euro. Nur in Berlin und Sachsen-Anhalt haben die Buchläden noch geöffnet, aber fast überall kann man auch in den lokalen Buchläden online bestellen, um an Lesestoff zu kommen. Wir geben weiterhin geplanten Veranstaltungen des literarischen Kolloquiums eine Bühne. Weiterlesen ist ein Podcast von RBB Kultur und dem LCB. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter und abonnieren Sie uns. Ich bin Anne-Dore Krohn und ich hoffe, dass Sie weiterlesen und weiterhören. Bleiben Sie gesund!